Der Predigtext für den vierten Advent gehört nun wirklich rein in die Adventszeit. Er ist sozusagen der Klassiker unter den Vorbereitungstexten, den wir in der Bibel finden. Auch wenn er zeitlich eigentlich ziemlich genau 9 Monate vor Weihnachten dran wäre. Es geht um die Ankündigung an Maria. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie doch unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ist Ihnen aufgefallen? Ich habe es erst beim zweiten Lesen entdeckt. Als der Engel Gabriel zu Maria kam, erschrickt sie. Kein Wunder, würden wir sagen, so oft kommt ja nicht gerade ein Engel vorbei. Aber mir ist das erst beim genauen Hinsehen aufgefallen: Maria erschrickt nicht über die Erscheinung des Engels. Sie erschrickt über seinen Gruß. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und sprach: Welch ein Gruß ist das? Ich erkläre mir das so. Offensichtlich hat sie Gabriel zunächst gar nicht für einen Engel gehalten. Irgendeine Person kam da zu ihr in ihr Elternhaus in Nazareth und spricht sie mit diesem Gruß an, der sie erschrecken lässt. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was hier erzählt wird, ist ganz ohne Glanz und religiösen Pomp. Ein Bote Gottes kommt zu einer jungen Frau in einem Dorf in Galiläa und spricht sie an. Ohne ein blendendes Licht, ohne irgendwelche imposanten Begleiterscheinungen. Und ich musste mich bei meiner Predigt vorbereiten, gerade mal innerlich verabschieden von zahlreichen künstlerischen oder filmischen Darstellungen dieser Szene von Mariä Verkündigung, die doch immer einen wuchtigen Erzengel Gabriel mit großem Getöse und hellen Farben ins Licht setzen. Im Alten Testament wird der Engel Gabriel schlicht Mann Gabriel genannt. Er ist offensichtlich nicht durch Flügel oder durch glänzende Kleider aufgefallen. Und es gibt im Alten Testament ja auch eine ganze Reihe an Beispielen, wo von Engeln die Rede ist, die gar nicht als etwas Besonderes auffielen. Die 3 Männer zum Beispiel, die Abraham begegneten. Oder jener Engel, der der Magd Hagar am Brunnen entgegentritt. Diese Engelsgestalten waren von Menschen nicht zu unterscheiden. Und vor diesem Hintergrund entsteht in mir das Bild eines schlichten jüdischen Mädchens, das von einem Fremden angesprochen wird. So unspektakulär beginnt das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und wir wissen, wie es weitergeht. Irgendwo in einem Schuppen, in einem Stall, in einer Höhle bei Bethlehem wird ein Kind geboren. Auch wieder ohne jeden Glanz. Die einzigen, die direkt etwas von der Besonderheit des Augenblicks zu sehen bekommen, sind ein paar Hirten draußen auf dem Feld. Sie sehen den Himmel offen. Und sie hören den Chor der Engel. Wissen Sie, ich bin ziemlich sicher, dass das alles kein Zufall ist. Die unscheinbare junge Frau, der zunächst gar nicht als solche erkennbare Gottesbote Gabriel, dann später die so schlichte Geburtsszene von Bethlehem. Gott hätte sich auch glanzvoller vorstellen können. Und wenn das wirklich wahr ist, dass Gott seine Geschichte mit uns Menschen durch dieses eine Kind zur Vollendung bringen will, dann hätte er doch ein grandioses Feuerwerk abbrennen können. Da wäre der Chor und das Orchester, was wir gerade gehört, wären ein Kinkerlitzchen gewesen im Vergleich zu dem, was Gott mit seinen himmlischen Chören und Instrumentalisten erreichen kann. Wenn das wirklich stimmt, wie Paulus es mal schreibt, dass in diesem einen Jesus Christus alle Gottesverheißungen des Alten Testamentes aufgenommen sind, dann hätte Gott ihn doch anders ankündigen können. Und im Alten Testament gibt es doch Beispiele dafür, wie Gott auch mit großer Dynamik und großer Eindeutigkeit in die Weltgeschichte tritt. Stattdessen klopft es in einem Haus in Nazareth an der Tür. Ein offensichtlich ganz unscheinbarer Bote kommt herein und sagt dem Mädchen Maria eine Botschaft, die sie mehr als verwundert. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Schon die Art der Ankündigung der Geburt von Jesus will Gott uns etwas unmissverständlich deutlich machen. Er will zu uns kommen. Nicht wie ein König, der gönnerhaft eine Audienz gibt. Nicht wie ein großer Star, der sich nicht die Finger schmutzig machen möchte, sondern wie ein Gast, wie ein Freund, der bei uns wohnen möchte. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, beten viele, hoffentlich noch zu Hause. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So beschreibt der Evangelist Johannes diesen Augenblick der Geburt Jesu. Viele haben es dann längst begriffen, wenn Jesus damals nicht in einem Audienzsaal auftrat, sondern in einem Stall geboren wurde, dann betrifft das ja auch mich. Wenn der Engel damals zu Maria kam, dann gilt diese Botschaft nicht nur den Stars, sondern auch mir. Gott will bei uns wohnen. In unseren Häusern und Herzen, in unseren Familien und Büros, in unseren Beziehungen und auch als Tröster in unseren Enttäuschungen. Gott will bei uns wohnen. Und er beginnt mit dem wohl etwa 15- oder 16-jährigen Mädchen Maria. Diese Botschaft ist es, was sie überrascht und erschreckt. Gar nicht die Erscheinung eines übernatürlichen Wesens. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Wie kann das sein, dass Gott, der Herr, der Ewige, der Weltenschöpfer, sich für mich interessiert? Es hat wohl erst eine Zeit gebraucht, bis Maria sich von dieser so völlig überraschenden Anrede erholt hat. Und dann erzählt ihr der Bote Gottes, was geschehen wird. Gott möchte in ihr und durch sie als Mensch geboren werden. Dafür ist sie auserwählt. Sie wird Gottes Sohn zur Welt bringen. Maria, das jüdische Mädchen, das zwar bereits dem Zimmermann Josef als Ehefrau versprochen, aber noch Jungfrau war. Und das ist das Zweite. Was hat es eigentlich mit der Jungfrauengeburt auf sich? Über dieses Detail aus unserem Bibelabschnitt wird allzu heftig diskutiert. Da gibt es die einen, die sagen, naja, die Sache mit der Jungfrauengeburt ist ja sehr unglaubwürdig. Damals noch haben die Menschen sowas geglaubt, aber man sieht es ja an den vielen griechischen Göttersagen, wo von irgendwelchen Halbgöttern die Rede ist, die von Jungfrauen geboren werden. dass Maria eine Jungfrau gewesen sein soll, das ist eine frei erfundene Ergänzung, die der Geburt von Jesus einen zusätzlichen übernatürlichen Glanz verleihen soll. Aber davon ist gar nichts zu spüren im Wortlaut der Bibel. Wenn es damals um irgendwelche spektakulären Details gegangen wäre, so wie bei den griechischen Königen und Halbgöttern, wäre Jesus ganz sicher nicht in einem Stall, sondern in einem glanzvollen Palast geboren worden. Und es gibt andere, die sprechen von der Jungfräulichkeit von Maria und nennen in einem Atemzug ihre Reinheit. So als ob wir Menschen durch die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau verunreinigt würden. Eine Auffassung mit verheerenden Folgen in der ganzen Kirchengeschichte. Wie viele Generationen dachten, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, verunreinigend und böse sei? Wie viele Menschen sind um die Freude an ihrem Ehepartner betrogen worden, weil sie die erotische Liebe zwischen Mann und Frau als etwas Böses ansahen? Ich denke, wir sollten hier hellwach sein, auch im Gespräch mit manchen katholischen Mitchristen. Natürlich gibt es im Bereich der Sexualität viel Dunkles und Lebenszerstörerisches, was auch angesprochen werden muss. Untreue und Egoismus sind von Gott nicht gewollt. Aber dass die geschlechtliche Liebe von vornherein unrein und sündhaft sein soll, hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Und es ist gut, dass auch in der katholischen Kirche sehr viele Christen ähnlich denken. Wir sind es auch gerade gegenüber Jugendlichen schuldig, hier klare Worte zu finden. Nein, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, hat nichts mit einem Reinheitsgebot zu tun. Es hat einen anderen Grund. An diesem Mädchen Maria wird unmissverständlich deutlich, dass mit Jesus ein wirklicher Neuanfang geschieht. Gott tritt in Maria als Schöpfer, als Neuschöpfer auf den Plan. Denn Christus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, so schreibt Paulus einmal. Die Stunde der Geburt von Jesus ist tatsächlich eine neue Stunde Null, ein Neubeginn, der Beginn der Neuschöpfung. Und noch mehr, denn Jesus ist nicht nur wie Adam ein Geschöpf Gottes, er ist Gott selbst. Das eigentliche Geheimnis der Jungfrauengeburt liegt also nicht darin, dass hier ein möglichst spektakuläres Wunder geschieht, über das sich anschließend die Biologen oder die Gynäkologen streiten wollen. Nein, die eigentliche Botschaft ist eine andere, nämlich die der Menschwerdung Gottes. Er sucht sich nicht einfach nur irgendein Kind oder einen Erwachsenen aus und sagt, du redest ab jetzt in meiner Vollmacht. Er adoptiert nicht nur einen Sohn, nein, er setzt ganz neu an. Er will selbst Mensch werden. Er will hineingeboren werden in diese Welt und er erwählt dazu einen bestimmten Ort und einen bestimmten Zeitpunkt und eben auch eine bestimmte Person, in die er zuallererst kommen will. Maria ist gewissermaßen die erste Christin, denn sie trägt Jesus in sich. So wie Paulus es auch mal ausgedrückt hat, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus in mir. Christus lebt in mir. Für wen gilt das stärker als für die junge Frau Maria aus Nazareth? Und was hat der junge Chor vorhin gesungen? I may not be a star, I may not be shining, but I am his child. Ich mag nichts Besonderes sein, kein Star, nicht glänzend, nichts haben, worauf ich mich berufen könnte, voller Stolz. Genauso wenig wie Maria das hatte. Aber ich bin sein Kind. Maria kann sagen, ich bin die Erwählte, in die er kommen möchte, in die er sich selbst hineinlegen möchte. Es gibt dann noch ein Gespräch darüber, wie das zugehen soll und der Gabriel sagt schlicht, bei Gott ist doch ohnehin nichts unmöglich, kein Ding ist unmöglich. Maria hat das gleich begriffen. Wenn Gott wirklich selbst etwas vorhat, dann wird er nicht an irgendwelchen biologischen Details scheitern. Gott ist schließlich allmächtig. Lassen Sie mich damit schließen. Ich habe mir erzählen lassen, wie eine Mitarbeiterin aus einer Kinderkirche ihre Kinder fragte, gibt es irgendetwas, was Gott nicht kann? Und darauf ein kleiner Junge, naja, er kann es nicht allen recht machen. Und das Kind hat was begriffen. Gott kann alles, aber er kann es nicht allen recht machen. Und deshalb wirbt er förmlich darum, es uns recht machen zu dürfen. Und wie ist das bei Ihnen, bei mir, wenn es um Gottes Allmacht und Gottes Wirksamkeit geht? Maria wusste damals, was dran war. Es ging hier jetzt nicht um eine religiöse Besinnung über eine weit entfernte göttliche Kraft, es ging direkt um ihr Leben. Nicht um philosophische Betrachtungen über Gottes Allmacht, sondern darum, dass Gott in ihrem Leben handeln soll. Sie wusste, dass sie jetzt gefordert war. Der große Astronom Galilei hat einmal die Größe und Allmacht Gottes mit der Sonne verglichen, sprach von der Sonne mit allen Planeten, die sie um sie kreisen und von ihr abhängig sind. Und er wies die Menschen darauf hin, wie unvorstellbar groß doch Gott sein muss in seiner Macht. Und dann sagte er seinen Schülern, diese Sonne kann eine Traube zur Reife bringen, als ob es im ganzen Weltall keine weitere Aufgabe gäbe. Und so kann Gott, wollte Galilei damit sagen, so kann Gott sich auch um sie und um mich kümmern. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und deshalb auch gerade die kleinen Dinge nicht, die uns so oft schwerer fallen zu glauben als die großen Weltzusammenhänge. Und so lade ich Sie ein, dass Sie in dieses Weihnachtsfest gehen mit den Worten Maria, von Maria. Siehe, ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht und Diener und Mitarbeiter. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen.